Es ist ein herrlicher Morgen. Ein Mann steht auf einem Hochhaus und streckt sein Gesicht der wärmenden Morgensonne entgegen. Was für ein herrlicher Tag! Selbst hier oben hört man noch leise Vogelgezwitscher. Denn so früh am Morgen übertönt der sonst stets allgegenwärtige Autolärm noch nicht die Stille. Der Mann verharrt einen Augenblick. Er seufzt. Ach, ist das schön so. So kann es bleiben. Er geht einen Schritt vorwärts, dieser wärmenden, wohltuenden Sonne entgegen. Was er mit seinem in die Ferne gerichteten Blick nicht sieht, ist der Blitzableiterdraht vor seinen Füßen. Er verhakt sich mit dem linken Fuß, kommt aus dem Gleichgewicht. Die Brüstung ist leider nur 20 Zentimeter hoch. Er rudert mit den Armen, sucht das Gleichgewicht. Vergebens. Wie in Zeitlupe kippt er über den Rand und stürzt in die Tiefe. Ach, ist dieser Morgen mild. Der Luftzug in seinem Gesicht lässt ihn erneut in Jubel ausbrechen. Und die Sonne dazu auf seiner Haut. Einfach unbeschreiblich schön. Die Fenster des Hochhauses sausen nun immer schneller an ihm vorbei, Stockwerk um Stockwerk. Die Distanz zum Boden wird kleiner. Also, das werde ich meiner Frau nachher mal erzählen. Sie sollte auch mal an diesen herrlichen Ort kommen. Dann können wir das gemeinsam genießen. Ach, dieser Morgen hat mich so richtig gestärkt. Jetzt kann ich voll aufgetankt in die nächste Arbeitswoche gehen. In diesem Moment schlägt er unten auf. Unglaublich. Wieso bekommt dieser Mann denn nichts mit von seiner bedrohlichen Situation? Was ist denn da los? Sieht er denn nicht, in welcher ausweglosen Situation er sich befindet? Er genießt sein Leben in vollen Zügen, bis zur letzten Sekunde. Ach, irgendwie beneidenswert, oder? Und dabei hätte doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf dem Dach dieses jähe Ende verhindern können. Das ist wirklich eine merkwürdige Geschichte. Ich habe sie einmal morgens um 6 Uhr im Radio gehört. Die sogenannte Predigt in 90 Sekunden. Gehalten von Gerfried Blankenfeld, Prediger unseres Verbandes in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist mir sehr nachgegangen, da sie unser Leben so drastisch auf den Punkt bringt. Ja, so leben wir. Wir wollen natürlich unser Leben genießen, auch als Christen. Da ist ja eigentlich nichts gegen einzuwenden. Den meisten von uns geht es doch eigentlich ganz gut. Es gibt viele Dinge, die wir als selbstverständlich empfinden. Wer ein Auto hat, genießt die Unabhängigkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln und die Möglichkeit, sich jederzeit frei zu einem selbstgewählten Zielort zu bringen. Wer eine Wohnung hat, braucht sich keine Gedanken zu machen über winterliche Kälte, herbstliche Stürme oder darum, dass man ihm Sachen wegnimmt, denn die Wohnung bedeutet Schutz und Heimat. Und wer in Deutschland lebt, braucht sich in der Regel keine Gedanken zu machen, dass er verhungert oder verdurstet, dem Sozialstaat sei Dank. Ja, uns geht's gut, wir können das Leben genießen. Aber allzu schnell verlieren wir das Wesentliche aus dem Auge. Die Realität hat böse Fußangeln für uns bereit. Die Realität? Was ist denn Realität in unserem Leben? Ein Unfall, der uns das Auto nehmen könnte, eine Eigenbedarfsklage des Vermieters, der uns die Wohnung nehmen will, die Kündigung des Jobs, weil ein Computer unsere Aufgabe besser erledigen kann und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es gibt viele Unwegsamkeiten in unserem Leben. Und schnell ist Schluss mit lustig. Aber wir sind doch Christen. Das macht doch einen Unterschied. Ein Unfall oder eine Kündigung kann jeden ereilen. Aber wie geht der Christ damit um? Gibt es im Leben eines Christen denn keine andere Realität als die der Nichtchristen? Doch, natürlich, werden Sie jetzt berechtigterweise sagen. Jesus ist für mich Realität. Der Heilige Geist trägt mich. Beim Vater kann ich mich bergen. Das ist Realität. Wirklich? Oder ist es eher die Möglichkeit, die wir kennen und nicht Christen eben nicht? Schauen wir mal ehrlich auf unser Leben. Wie viel geistliche Realität leben wir denn eigentlich? Klar, wir sind jetzt hier im Gottesdienst. Geistliche Lieder, Gebet, Predigt, das ist geistliche Realität. Und hinterher? In der Woche? Wie oft denkt man an den Herrn? Wie viele unserer Handlungen sind von Jesus bestimmt? Wie oft fragen wir durch Gebet beim Herrn nach, wie wir uns verhalten sollen? Wie geschärft ist unser Blick für das Verlorene, welche Jesus durch uns finden und auf den richtigen Weg bringen will? Ja, und noch tiefergehend, wie weit haben wir uns durch Jesus prägen lassen? Wie reagieren wir spontan, wenn wir zum Beispiel verbal angegriffen werden? Denken wir dann an Jesus, der uns weise und lächelnd daran erinnert, die Feinde zu lieben? Suchen wir stets unseren Vorteil oder denken wir an Jesus, der uns sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes? Nutzen wir die Gelegenheit, wenn über den ungeliebten Kollegen hergezogen wird, und tragen wir uns dazu mit bei, mit unserem Wissen oder unseren Annahmen über diesen Kollegen, was diese gemeinen Theorien stützt? Oder denken wir an Jesus, der sagt, selig sind die, die Frieden stiften? Das sind die realen Fußangeln des Lebens eines Christen, die Blitzableiterdrähte, die uns ins Straucheln bringen und in den Abgrund stürzen. Und mal ganz ehrlich, eben haben sie doch genau wie ich über den Fallenden in der Geschichte gelächelt. Aber unter diesem Aspekt muss ich doch beschämt feststellen, ich verhalte mich genauso. Alles läuft gut, so kann es bleiben. Ich habe so viel von Gott geschenkt bekommen, was ich genießen kann. Alles im grünen Bereich. Ich bin ein guter Christ. Und dann folgt der Aufschlag. Sie denken nun vielleicht, na Axel, der übertreibt mal wieder mächtig. Und so schlimm ist es bei uns ja eigentlich gar nicht. Vielleicht haben Sie recht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber dieses Problem ist natürlich nicht neu. Und in unserem heutigen Predigttext aus dem Korintherbrief geht Paulus genau darauf ein und schockt die damalige Gemeinde mit seinen Ausführungen. Und so nötig, wie es damals war, wird es auch heute sein. Wir lesen aus 1. Korinther Kapitel 7, Verse 29 bis 31. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Korinth war eine Hafenstadt. Sie wurde 144 vor Christus völlig zerstört und erst 44 nach Christus durch einen Befehl von Caesar wieder aufgebaut. Durch ihre handelstechnisch günstige Lage mit zwei Häfen kamen die Einwohner schnell zu Wohlstand und Reichtum. Es bildete sich eine breite Oberschicht, die ganz im griechischen Stil der damaligen Zeit sehr auf Bildung und bildende Künste achtete. Daneben gab es aber auch viele Menschen aus unteren Schichten, Sklaven und andere sogenannte Unfreie. Man war recht weltoffen und das hatte dann auch zur Folge, dass viele Religionen importiert wurden. Man hatte Tempel für die verschiedensten Gottheiten, insbesondere ägyptische Einflüsse machten sich deutlich bemerkbar. In diese lockere Gesellschaft kommt Paulus und kann tatsächlich Menschen zu Jesus führen. Es entsteht eine Gemeinde. Da die Juden zunächst seine Botschaft ablehnen, besteht diese Gemeinde in erster Linie aus Heidenchristen. Erst als es gelingt, den Vorsteher des jüdischen Tempels für Jesus zu gewinnen und durch die Taufe in die Gemeinde einzubinden, kommen auch nach und nach Juden hinzu. Durch die vielen reichen Gemeindeglieder geht es der Gemeinde auch gut. Keine finanziellen Sorgen. Und vor allem friedliche Zeiten. Keine Bedrohung von außen. Die Botschaft von Paulus, die sich immer wieder auf das Kreuz von Jesus und seine Erlösungstat konzentrieren, wird da schnell langweilig. Hat Paulus doch gepredigt, dass das Gesetz durch Jesu Erlösungstat erfüllt sei und man nun die volle Freiheit im Geiste hätte. Was frei sein heißt, das wussten die Korinther gut. Da liegt es natürlich nahe, sich auch mit den Einflüssen der Gesellschaft zu beschäftigen. Wenn man sich sicher ist, dass es keine Isis gibt, das war so eine Gottheit aus Ägypten, kann man doch auch an den üppigen Opfergastmahlen teilnehmen, ohne mit Jesu Lehre in Konflikt zu geraten. Man sollte das Leben also genießen, mitnehmen, was man kriegen kann. Alles ist gut in dieser Welt, es kommt ja schließlich von Gott. Oh ja, Gott ist großartig und wir können das Leben genießen. Alles ist so friedlich, so soll es bleiben. Kommt uns das nun bekannt vor? Ist es nicht heute genauso in der Zeit der Globalisierung, des Wohlstandes und des Friedens? Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Es gibt kaum Katastrophen wie schwere Erdbeben und Vulkanausbrüche, höchstens mal ein paar Überschwemmungen an Flüssen oder der Nordsee. Das trifft aber nur einige wenige. Und wenn ich so zurückdenke, vor 20, 30 Jahren hatte nicht jede Familie ein Auto. Heute sind es oft 2 oder 3. In Ferienzeiten sind die meisten Menschen unterwegs. Die Flugsicherung macht sich schon ernsthaft Gedanken, wie die Verkehrsdichte am Himmel überhaupt noch zu handeln ist. Ja, wir sind eine reiche Nation. Uns geht es gut. So soll es bleiben. Genau in diese Situation schreibt Paulus seinen Brief an die Korinther. Und das gilt uns genauso. Achtung, die Zeit ist knapp. Nicht das griechische Wort Chronos für den allgemeinen Zeitablauf steht hier, also knappe Zeit von wegen ist gleich zu Ende, sondern Kairos. Leider haben wir im Deutschen dafür keinen richtigen Begriff. Gemeint ist, dass die Zeit gedrängt ist. Man hat nicht unendlich Zeit, Entscheidungen zu treffen. Es muss hier und jetzt geschehen. Jesus kommt wieder, zeitlich unberechenbar. Darum ist es jetzt wichtig, sich ganz dicht an Jesus zu halten, auf ihn zu achten, seine Lehre umzusetzen. Keine wirkliche Zeit, um andere Religionen oder die Grenzen ausschweifenden Lebens auszutesten, wie weit man gehen kann, ohne Jesus zu verleugnen. Jetzt ist die Zeit, für Jesus da zu sein. Klar, auch die damalige Gemeinde von Korinth hatte recht damit, dass die Dinge, die von Gott kommen, gut und heilig sind. Und natürlich darf man das Leben genießen. Paulus will keine Spaßbremse sein, aber er rückt die Prioritäten in ein anderes Licht. Es ist nicht verboten für Christen zu heiraten, Familie zu haben. Aber er mahnt, das Erleben eines Christen ist damit nicht zur Erfüllung gekommen. Wenn es um geistliche Dinge geht, gehen diese vor. Jesus ist der Herr. Und wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann müssen wir manchmal sein, als wären wir nicht verheiratet. So unpopulär diese Aussage ist. Jesus first, um es einmal ganz zeitgemäß auszudrücken. Denken wir an den Mann auf dem Dach. Er genießt in vollen Zügen und verliert die Realität aus den Augen. Das wird ihm zum Verhängnis. Für Jesus da zu sein, bedeutet nicht, dass wir das Gegebene nicht mehr genießen dürfen. Jesus hat nirgends gesagt, dass wir nun alle Evangelisten werden oder als Missionar nach Indonesien gehen sollen. Aber wenn Jesus uns einen Menschen in den Weg stellt, der ernsthaft nach ihm fragt, dann ist die Botschaft das Einzige, was in diesem Moment wichtig ist. Auch wenn man dadurch später nach Hause kommt und es Ärger geben kann. Aber wir sind eher geneigt, Ärger in Kauf zu nehmen, wenn das Fußballspiel wegen ausgedehnter Verlängerung uns am pünktlichen Zuhause-Sein hindert, als wenn wir vor dem Supermarkt mit jemandem ins Gespräch kommen über Gott. Oder? Klar, es ist nicht jeder Fußballfan. Und nicht jeder hat ständig tolle Gespräche vor dem Supermarkt. Gemeint ist hier, die Prioritäten richtig zu setzen. Denkt daran, die Zeit ist knapp. Kairos. Eine verpasste Gelegenheit kommt eventuell nie wieder. Aber wie kommt Paulus denn nun auf Weinende, die sein sollten, als weinten sie nicht? Ich denke, nachdem Paulus auf die Gefahren durch soziale Bindungen aufmerksam gemacht hat, spricht er nun die Emotionen des Menschen an. Weinen und sich freuen drücken die Gefühlswelt des Menschen aus. Ja, wenn es mir gut geht und ich gut drauf bin, dann kann ich natürlich auch toll von Jesus erzählen. Aber wenn es mir schlecht geht, vielleicht durch eine gerade kaputtgegangene Beziehung oder einen Verlust oder eine Krankheit, oder, na, dann fehlen mir die Worte. So könnte man argumentieren. Aber Jesus ist immer da, egal wie es mir geht. Und ich kann immer etwas tun für ihn, egal ob ich gerade in Hochstimmung oder am Boden zerstört bin. Jesus trägt mich und ich kann mich darauf verlassen, dass es nicht auf mich und mein Befinden ankommt, wenn es um ewige Dinge geht. Und so ermahnt Paulus die Gemeinde, nüchtern zu bleiben. Es geht nicht darum, in eine heilige Stimmung sich zu versetzen, um Gott begegnen zu können, sondern darum, ihn im Alltag zu suchen. In den Dingen zu finden, in denen man ihn vielleicht gar nicht erwartet. Leute, kommt zum Gottesdienst, auch wenn ihr euch nicht so toll fühlt. Seid so, als ob es das gar nicht gäbe. Kommt zum Gottesdienst, auch wenn ihr verliebt seid und an gar nichts anderes mehr denken könnt, denn Jesus wartet auf dich. Während meiner Ausbildung war ich viele Monate in Sigmaringen. Das ist ein kleiner Ort in der Schwäbischen Alb. Dort gab es eine Pfingstgemeinde und sonst leider keine andere christlich orientierte, lebendige Gemeinde. Es war eine offene Gemeinde und mangels Alternativen ging ich dorthin. Und es war schon beeindruckend, glückliche Menschen, die für Jesus brennen. Jubel in den Gottesdiensten, freie Gebete in den Sonntagsstunden, Zungenreden und ein wirkliches Hochgefühl. Am Anfang hat mich das alles mächtig beeindruckt, bis ich feststellte, dass man sich sozusagen durch bestimmte Floskeln und Handlungen quasi in eine Art Trance hineinsteigerte. Wenn die Gemeindeglieder in die Gemeinde kamen, waren sie meist alles andere als fröhlich. Aber wenn der Erste die Augen zum Himmel erhob und laut »Jesus« rief, dann fielen die anderen schnell mit ein und riefen ebenfalls »Ja, Jesus, unser Herr, wunderbarer Herr«. Ist ja nicht falsch. Aber muss man wirklich die Augen verdrehen und die Bewunderung in den Raum rufen, um Jesus zu finden? Ein Hochgefühl trägt natürlich auch den Glauben. Aber wenn es die einzige Stütze ist, dann bricht doch alles zusammen, wenn man nicht so zu einem Hochgefühl kommt. Jesus ist Realität. Natürlich freut er sich, wenn wir ihn loben und ihm die Ehre geben. Aber er ist genauso an unserer Seite, wenn es uns dreckig geht. Da brauchen wir nur einen Blick in die vielen Psalmen zu werfen, die davon singen. Wenn wir uns also glücklich fühlen und jubeln, dann sollen wir gleichzeitig sein, als würden wir nicht in dieser Stimmung sein und die Nähe Gottes suchen, vorsichtig, offen, ehrlich. Und wenn wir total traurig sind und meinen, Gott hat uns verlassen und die Einsamkeit nach uns greift, dann sollen wir gewiss sein, dass Jesus doch da ist und uns trägt. Gefühle sind gut und gehören fest zum Menschsein. Aber sie dürfen uns den Blick nicht verstellen auf den einen wahren Gott, der auch da ist, wenn es mir total schlecht geht oder ich voller lauter Jubel gar nicht weiß, wohin. Und dann spricht Paulus noch einen sehr wichtigen Punkt an, der uns von Jesus trennen kann, nämlich den Besitz. Zu Jesus kam mal ein reicher junger Mann und wollte wissen, was er tun müsse, um Jesus ganz folgen zu können. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Kennen wir alle, ne? Interessant. Jesus sagt nicht, verschenke alles, was du hast. Haben Sie das mal bedacht? Er soll nicht seinen Besitz aufgeben im Sinne von arm werden. Sondern mit anderen Worten, löse dich von deinem Besitz. Du musst nicht arm sein, um mir folgen zu können, aber die Sorge um deinen Besitz bindet dich zu sehr, um dich auf mich zu konzentrieren. Um genau davor will Paulus hier die Gemeinde warnen. Jeden Einzelnen, damals wie heute, lasst euch nicht zu sehr von den weltlichen Dingen gefangen nehmen. Ich habe mich schon öfter mit Bekannten darüber unterhalten, ob wir uns wirklich durch Dinge gefangen nehmen lassen. Meist wird argumentiert, dass man das ja doch beherrsche. Ich benutze die Dinge, aber nur dann, wenn ich es möchte und es nötig ist. Aber ist das wirklich so? Ja, es ist wirklich gut, ein Smartphone zu haben und über WhatsApp mit allen Bekannten und Verwandten in Kontakt zu stehen. Es ist, als ob diese Menschen sich in meiner unmittelbaren Nähe aufhalten würden und man kann sich unterhalten, trotzdem der andere vielleicht tausende Kilometer entfernt ist. Und noch besser, man kann sich Fotos schicken oder sogar einen Videoanruf tätigen und ist somit direkt live bei dem anderen. Wirklich eine tolle Sache. Wenn man bedenkt, dass diese Nachrichten aus China vor 150 Jahren noch ungefähr 3 Wochen benötigten, bis sie uns erreichten. Aber was, wenn plötzlich der Akku leer ist? Ich habe Leute gesehen, die geradezu verzweifelt umherlaufen, wenn das Smartphone plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Abgeschnitten vom Puls der Zeit. Kein Input mehr. Alleingelassen, wie Robinson auf seiner Insel, abgeschnitten vom wirklichen Leben. Wenn wir mal ehrlich sind, machen wir uns doch sehr von allem Besitz abhängig. Sei es vom Smartphone, das Auto oder das Radio. Es ist gar nicht so sehr der Wert dieser Sachen an sich. Ein Diamantring am Finger beschert sicher ein gewisses Glücksgefühl. Aber ohne ihn geht es bestimmt genauso gut. Anders bei diesen Dingen, die uns mit der Welt verbinden. Da ist es die Bindung an das soziale Umfeld und die persönliche Stärkung durch Erfüllung von Wünschen, die uns den Wert dieser Sachen geben. Es muss noch nicht einmal etwas wirklich Materielles sein. Haben wir nicht einen Anspruch auf einen Urlaub auf Mallorca oder wo auch immer? Sind wir nicht geknickt, wenn so ein Urlaub plötzlich ausfallen muss, weil zum Beispiel der Partner krank geworden ist oder die Fluglotsen streiken? Ich will gar nicht behaupten, dass all diese Dinge nicht gut und sinnvoll sind. Natürlich darf man seinen Urlaub genießen oder sich über die Nachrichten oder WhatsApp freuen, wenn der Partner signalisiert, gut am Ziel angekommen zu sein. Aber setzt die Prioritäten richtig, denkt immer zuerst an den Herrn. Um es zu verdeutlichen, es ist besser, man übersieht mal den Termin für die nächste Autoinspektion, als den Termin für die nächste Bibelstunde oder welche Gemeindeveranstaltung man auch immer besuchen wollte. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Was auch immer du benutzt in dieser Welt, das hilft dir. Aber mache dich nicht davon abhängig. Benutze es, aber nicht als Bedingung. Wenn du ein Auto hast, kannst du Krankenbesuche machen, wenn du das dann möchtest. Aber wenn du kein Auto hast, kannst du trotzdem Krankenbesuche machen. Das Auto ist keine Voraussetzung. Es hilft ungemein, keine Frage. Aber es läuft immer darauf hinaus, das Ziel in diesem Fall ist der Krankenbesuch, nicht die Benutzung des Autos. Und so sollen wir unseren Besitz haben, als hätten wir ihn nicht, und ihn einsetzen ohne Zwang. Paulus sieht die Sache viel grundsätzlicher. Besitz ist vergänglich. Wer hätte das am Ende von 250.000 Kilometer Laufleistung seines Autos nicht schon mal schmerzlich erfahren? Die modernen Medien zeigen uns das doch täglich, sehr deutlich. Eben haben die Menschen in Indonesien noch wunderschön gelebt, haben Handel getrieben, Freunde besucht, sind ihrer Religion nachgegangen. Und am nächsten Tag zerstört eine einzige riesige Flutwelle Wohnhäuser und alles, was die Menschen sich erarbeitet haben. Häuser sind zerstört, Straßen unpassierbar, die Sorge um Freunde wächst und den Gottesdienst kann man auch nicht mehr besuchen, soweit er überhaupt noch stattfindet. Alles ist in Minuten vergangen. Unsere Erde ist so vergänglich und sie wird vergehen, das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Wer daran sein Herz hängt, wird mit untergehen. Wir wissen ja nicht, was geschieht und auf welche Weise. Die Szenarien sind vielfältig und die Fantasien der Autoren von Science Fiction haben uns schon reichlich Möglichkeiten vor Augen geführt. Darum sagt Paulus, die Zeit ist knapp. Kairos. Es kann jeden Moment geschehen. Man muss sich jetzt für Jesus entscheiden. Nichts darf uns hindern. Weder Ehe und Familie, noch Gefühle, noch Besitz. Haben, als hätte man nicht. Sich an den Dingen dieser Welt erfreuen, sie besitzen und gebrauchen, sich aber nicht davon abhängig machen. Nur von Jesus sollst du dich abhängig machen. Und das von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem Willen und Wollen. Paulus will den Korinthern keine Angst machen. Er will sie nicht mit List zu Jesus bringen. Vielmehr ist er besorgt um die Gemeinde, wie das immer so läuft. Wenn etwas neu ist, ist man mit Begeisterung dabei. Und dann fängt man an, sich einzurichten. Und nach einer gewissen Zeit schleift sich Routine ein. Man absolviert den Gottesdienst, man kennt die Sätze, die im Gebet erwartet werden. Die Lieder kennt man auswendig. Und das Herz? Wo sind meine Gedanken? Ich will nicht verhehlen, dass es mir auch so geht, dass die Gedanken abdriften, wenn man im Gottesdienst schon genau weiß, was jetzt kommt. Die Botschaft ist doch klar. Die Gebote halten und den Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und hat uns erlöst, damit wir das überhaupt können. Aber Paulus, das wissen wir doch. Das akzeptieren wir doch. Dafür sind wir doch hier. Sind wir es wirklich? Ist unser Herz jetzt hier? Paulus will der Gemeinde in Korinth und uns mit dem heutigen Text sagen, dass wir es immer hinterfragen sollten. Ist bei mir noch Jesus first? Oder bin ich schon nur noch halbherzig dabei? Es ist gut, wenn man sich dieser Frage ehrlich stellen kann, ohne gleich seinen Glauben in Frage stellen zu müssen. Bitte nehmt euch Zeit für die Stille und Bibellese. Tretet ganz persönlich im Gebet vor Jesus und fragt nach seinem Willen. Auch die kommende Woche bietet genug Möglichkeiten dafür. Amen.